Stell dir bitte einmal vor, du lebst als ein erstgeborener Sohn in einer hebräischen Familie und du erlebst den Auszug aus Ägypten mit. Du wirst von den Ägyptern zur Sklaverei geknechtet, du schuftest und kriegst Schläge dafür. Du erlebst es, wie Gott diese 10 Plagen über das Volk Ägypten bringt, wobei das Volk Israel verschont bleibt. Du schaust zu, wie vor der letzten Plage dein Papa sich ein Lamm aus der Herde holt, es schlachtet und das Blut an die Türpfosten eures Hauses streicht. Dann esst ihr zusammen zum Abendbrot dieses Passahlamm und du legst dich schlafen. Und um Mitternacht wirst du von lautem Geschrei auf einmal geweckt. Viele deiner Altersgenossen in Ägypten sind auf einmal verstorben in der Nacht. Es herrscht Chaos. Deine Eltern zerren dich aus dem Bett und ihr verlässt fluchtartig das Land Ägypten. Durch diese Geschichte der Befreiung aus Ägypten hat Gott selbst ein Symbol geschaffen, an das sich das Volk Israel jedes Jahr neu zum Passafest erinnern sollte. Und dieses Symbol des Passahlammes hat seine letztendliche Erfüllung in Jesus Christus gefunden, was wir uns heute jetzt im Evangelium Johannes anschauen wollen. Und bevor wir uns den Predigttext anschauen, möchte ich wieder ein wenig ausholen und einmal den Kontext des Johannesevangeliums umschreiben. Ich hatte letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, zu Ostern hier die Predigt gehalten über den Text mit der Begegnung zwischen Thomas und Jesus. Und ich habe dazu einiges schon zum Johannesevangelium damals gesagt. Ich werde das jetzt etwas kürzer halten. Ich hoffe, ihr habt noch etwas davon in Erinnerung. Johannes macht es uns in seinem Evangelium relativ leicht mit dem, was die Absicht seines Schreibens angeht. Er sagt uns in Kapitel 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind, aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes sagt hier, ich schreibe dieses Evangelium und ich schildere euch die Zeichen Jesu Christi, damit ihr durch diese Zeichen glaubt. Johannes schreibt quasi wie ein Augenzeuge und er berichtet von diesen Zeichen und Wundern. Und wir werden feststellen, wenn man das Johannesevangelium durchliest, dass es fast ausschließlich um Glauben geht. Johannes möchte also mit seinem Evangelium seine Empfänger, er schreibt an Heiden, also an Nichtjuden, er möchte sie für den Glauben an Jesus Christus gewinnen und er schildert ihnen dazu die Zeichen Jesu Christi, er schildert ihnen die Zeichen, wie zum Beispiel Jesus macht Wasser zu Wein, er heilt Kranke, über 5000 Menschen werden mit 5 Broten und 2 Fischen gesättigt. Er geht auf dem See, Lazarus wird aus den Toten auferweckt. Das sind alles übernatürliche Dinge, in denen Jesus quasi außerhalb unserer physikalischen Grenzen handelt. Es sind übernatürliche Dinge und Jesus bestätigt sich als der Messias oder als der Sohn Gottes. Johannes schildert uns zum einen diese Zeichen Jesu Christi und was er uns noch schildert, er schildert uns sehr ausführlich, wie die Menschen, die damals diese Zeichen gesehen haben, auf diese Zeichen reagieren. Ja, wir sehen das sehr deutlich, zum Beispiel bei der Auferweckung von Lazarus, da ist die Beschreibung, wie die Menschen auf dieses Wunder reagieren, noch viel ausführlicher als das Zeichen selbst. Ja, wir sehen da, dass die Pharisäer sehr aufgebracht sind darüber und sogar versuchen, Lazarus wieder zu töten. Und eine weitere Beobachtung hier im Johannesevangelium ist der Zusammenhang zwischen Sehen und Glauben. Und das Johannesevangelium gipfelt fast, kann man sagen, in dieser Begegnung zwischen Jesus und Thomas, wo Jesus dann sagt, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dann diese Ermahnung an Thomas, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Das ist Johannes Ziel mit seinem Evangelium. Johannes argumentiert in seinem ganzen Evangelium wie ein Augenzeuge, der quasi Bericht erstattet. Und er bestätigt uns das, was er gesehen hat und was die Wahrheit ist und was deshalb glaubwürdig ist. Und das werden wir auch in unserem heutigen Predigttext sehen. Ich möchte jetzt unseren Text einmal zusammen mit euch lesen. Ich werde einen etwas größeren Abschnitt lesen und wir werden uns dann die Verse ab Kapitel 19, Vers 31 genauer anschauen. Und ich beginne schon zu lesen ab Kapitel 18, die Verse 28. Johannes Kapitel 18 ab 28. Sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh. Und sie selbst betraten das Prätorium nicht, also die Priester, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn nun und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten. Damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als sie nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen: Wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie aber schrien: Fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz, und es stand geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Daraus spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit seinem Speer in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Bis hierhin unser Text, und wir werden gleich, wie gesagt, Vers 31 bis 37 uns genauer anschauen. Bevor ich dazu komme, noch einmal kurz auf diesen unmittelbaren Kontext, den wir gerade gelesen haben. Wie ich vorhin gesagt habe, möchte Johannes mit seinem Evangelium seinen Leser zum Glauben an Jesus Christus bringen. Er betont sehr deutlich, dass sein Zeugnis wahr ist. Und deswegen ist im Zusammenhang des ganzen Johannesevangeliums diese Frage von Pilatus sehr entscheidend oder sehr zentral. Ich lese hier Vers 37 und 38 noch einmal. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Jesus kommt in die Welt, um Zeugnis von der Wahrheit zu geben. Also um uns Menschen mitzuteilen, was wirklich wahr ist. Und Pilatus reagiert auf diese Berufung Jesu mit dieser verzweifelten oder vielleicht auch etwas verächtlichen Frage, was ist Wahrheit? Pilatus lebte unter den Griechen, die alle möglichen Gottheiten verehrten und über alles Mögliche herumphilosophierten. Dann waren da die Juden, die sagen, das stimmt alles gar nicht, was die Griechen da erzählen. Es gibt nur den einen Gott. Und jetzt hat Paulus hier Jesus vor sich, der sagt, ich komme, um die Wahrheit zu verkündigen. Und Pilatus denkt sich, ist klar, noch so ein großer Wahrheitsbringer, der meint, dass er alleine die Wahrheit kennt. Und er denkt sich, woher soll ich noch wissen, was Wahrheit ist? Und Pilatus repräsentiert mit dieser Frage diese Verworrenheit der damaligen Zeit, die nicht anders war als unsere heutige Zeit, in der man von vielen verschiedenen Wahrheiten spricht, die einander widersprechen, aber irgendwie trotzdem wahr sein sollen. Und man muss heute genauso wie Pilatus damals fragen, was ist denn noch wahr? Und diese verzweifelte Frage von Pilatus ist quasi der große Kontrast im Johannesevangelium zur Gewissheit des Evangelisten. Im Gegensatz zu Pilatus, der sich fragt, was ist Wahrheit, kann Johannes sagen, ich habe es gesehen, ich habe es betastet, ich bezeuge, dass das wahr ist, was ich hier schreibe. Dann sehen wir in diesem näheren Kontext hier einige Zitate aus dem Alten Testament. Johannes hat in diesem verlesenen Text gerade auf vier Zitate Bezug genommen. Einmal im Vers 24, wo über die Kriegsknechte gesagt wird, dass sie die Kleider unter sich aufteilen und das Gewand Jesu, was an einem Stück gewebt wurde, das war ihnen dann zu schade, um es durchzuschneiden. Und sie haben es dann durchs Los verlost und erfüllen damit das, was von David in Psalm 22 vorhergesagt wurde. Ich lese ein paar Verse einmal aus Psalm 22 ab Vers 16. Da lesen wir, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Dann sehen wir weiter im Vers 28 diese Aussage Jesu am Kreuz, wo er sagt, mich dürstet, und dass ihm dann ein Essig gegeben wird in einem Schwamm. Und das ist eine Erfüllung aus Psalm 69, Vers 22, wo steht, und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Johannes ist ein Jude, er ist im Gesetz zu Hause, er kennt das Gesetz, er kennt die Prophezeiungen des Alten Testaments über den Messias, er schreibt aber zu Heiden und nicht zu Juden, wie zum Beispiel Matthäus. Matthäus verwendet durch sein ganzes Evangelium ständig diese Aussage, denn so ist es geschrieben durch den Propheten. Und das macht Johannes fast gar nicht, nur hier an dieser Stelle viermal diese Betonung. Und dann werden wir gleich noch weiter im Vers 36 zu zwei weiteren Zitaten kommen. Jetzt gehen wir einmal zu Vers 31. Da lesen wir, weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Johannes beginnt hier Vers 31 mit der Aussage, weil es Rüsttag war. Und jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag. Und diese ganze Szene am Kreuz, die spielt sich an einem Freitag ab, also am Karfreitag, heute eben. Und auf den Freitag folgte der Sabbat, der Samstag, also der Sabbat. Und der Freitag vor dem Sabbat wurde genutzt, um alle möglichen Vorbereitungen für den Sabbat zu treffen. Am Sabbat durfte nicht gearbeitet werden. Am Sabbat ist in Israel Totenstille. Wer mal in Israel war, da verbarrikadieren die so die ganze Stadt mit Autos, die sie dann so quer in die Straßen stellen. Da kommt keiner rein. Da ist wirklich Ruhe. Da kannst du nichts machen am Sabbat. Und um für den Sabbat vorzubereiten, war eben der Freitag als Rüsttag. Und der Sabbat beginnt mit Sonnenuntergang am Freitagabend. Das heißt, am Freitagabend, wenn die Sonne untergegangen ist, dann ist Sabbat. Bis zum Sonnenaufgang am nächsten Tag. Bis zum Sonnenuntergang, Entschuldigung, am nächsten Tag. Jetzt steht hier weiter, dass dieser Sabbat ein hoher Festtag war. Und das liegt daran, dass genau an diesem Sabbat ebenfalls Passa war. Das heißt, im jüdischen Kalender fielen Sabbat und Passa auf einen Tag oder Beginn des Passafestes auf einen Tag. Weshalb dieser Sabbat hier von Johannes als ein besonders hoher Festtag bezeichnet wird. Und jetzt müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was am Passa so los war. Die Juden gedachten zum Passa an den Auszug aus Ägypten. Sie schlachteten das Passalamm, genauso wie damals das Blut des Passalammes an das Holz der Türpfosten gestrichen wurde, um die erstgeborenen Söhne vor dem Gericht Gottes zu erretten. Und Gott hat damals den Kindern Israels die Anweisung gegeben, dass dem Passalamm, wenn es geschlachtet wird, kein Knochen zerbrochen werden darf. Und jetzt lesen wir hier weiter im Vers 31, dass die Juden Pilatus darum bitten, dass den Gekreuzigten die Beine zerschlagen werden. Wenn die Römer früher Menschen gekreuzigt haben, dann wurden deren Hände an diesen Querbalken genagelt und der Gekreuzigte hing dann quasi an den Nägeln am Kreuz und die Füße, die wurden dann Die Beine wurden angewinkelt, also quasi wie so ein bisschen in der Hocke und die Knie wurden zur Seite gedreht und die Füße, die wurden nicht so übereinander festgenagelt, sondern die Füße, die schauten quasi zur Seite und die Füße wurden durch die Ferse, wurden die Füße an den Längsbalken genagelt. Und genau das ist die Parallele zu 1. Mose 3, Vers 16, wo wir diese Verheißung haben, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird und sie ihm in die Ferse stechen wird. Damit ist genau diese Verheißung erfüllt. Also die Römer kreuzigten die Menschen in dieser Position mit angewinkelten, zur Seite gewinkelten Knien. Und durch diese hängende Position war der Brustkorb des Gekreuzigten verengt. Er bekam wenig Luft und er musste sich, um quasi sich sein Leiden zu erleichtern, er musste sich auf diesen angenagelten Füßen, musste er sich, weil er in den Knien stand, aufrichten, um Luft holen zu können. Und das erschwerte und verlängerte das Leiden. Und es war ein langsamer, ein sehr qualvoller Tod, der letztendlich häufig ein Erstickungstod war, weil man keine Kraft mehr hatte, sich aufzurichten und Luft zu holen. Und um diesem Leiden ein Ende zu setzen, wurden den Gekreuzigten irgendwann die Beine zerschlagen, sodass sie sich nicht mehr aufrichten konnten und dann quasi am Kreuz erstickten. Und diese Praxis, die bestätigen archäologische Funde, wo man gekreuzigte Menschen gefunden hat, deren Unterschenkel durchbrochen waren. Wenn die Juden das nicht gemacht haben, also dieses Zerschlagen der Beine, dann konnten einige bis zu mehreren Tagen am Kreuz überleben und sich dort so quälen. Und deswegen bitten jetzt also die Juden Pilatus darum, dass die Beine der Gekreuzigten zerschlagen werden, aber jetzt nicht aus Mitleid mit den Qualen, sondern so wie es hier im Vers 31 steht, dass über den Sabbat diese Leichen der Männer nicht am Kreuz hingen. Und diese Bitte der Juden hat ihren Grund in 5. Mose Kapitel 21. Da lesen wir ab Vers 22, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht am Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde, und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr dein Gott dir zum Erbe gibt. Die Juden lebten in ihrem Land, in Israel, und sie kannten natürlich diese Stelle. Und auch Johannes teilte wahrscheinlich dieses Anliegen der Juden. Und auch diese Kreuzigungspraxis der Römer. Und Johannes steht am Kreuz und er erwartet jetzt, dass Jesus die Beine zerschlagen werden, damit der Tod eintritt und die Leichname vom Kreuz genommen werden. Aber dann beobachtet Johannes, wie diese Kriegsknechte von diesem üblichen Vorgehen abweichen und sie machen etwas anders. Und dann lesen wir Vers 32, da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit seinem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser daraus. Johannes, der Jünger Jesu, er steht am Kreuz. Und Jesus konnte mit seinem Reden ihm noch seine Mutter anvertrauen. Also Johannes stand so nah, er hat mit Jesus noch reden können. Er stand in der ersten Reihe. Er sieht, wie da die Soldaten sitzen, die Kleider Jesu unter sich aufteilen. Er sieht vielleicht, wie sie losen, vielleicht würfeln. Darum, wer jetzt dieses gewebte Gewand bekommt. Er hört die Worte Jesu, wie Jesus sagt, dass er Durst hat. Und das, was da passierte, das war historisch ein ganz, ganz heißer Moment. es erfüllte sich gerade Prophetie und Johannes ist live dabei. Und als die Soldaten jetzt Jesus hier die Beine nicht zerbrechen, sondern der Hauptmann ihm in die Seite sticht, da erfüllt sich die nächste Prophezeiung. Und Johannes bringt diese Szene hier mit weiteren Zitaten aus der Schrift in Verbindung und er schreibt weiter ab Vers 35, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Das erste Zitat stammt hier im Vers 36, stammt aus 2. Mose 12, Vers 46, wo Gott den Israeliten die Verordnung für das Passa gegeben hat und ihnen gesagt hat, sie sollen dem Passalamm kein Knochen zerbrechen. Und das zweite Zitat stammt aus Zacharia 12, Vers 10. Johannes steht, wie gesagt, direkt vor dem Kreuz. Und er tritt mit seinem Evangelium als ein zuverlässiger Zeuge auf, der die Wahrheit sagt, damit wir das glauben. Was genau sollen wir jetzt glauben? Was genau sollst du glauben, könnte man vielleicht fragen. Wir sollen zuallererst dem Bericht von Johannes glauben. Wir sollen seinem Evangelium glauben. Er war dabei, er hat es gesehen, er hat es bezeugt. Es ist wahr. Aber Johannes sagt uns mit Vers 36 hier noch mehr. Er sagt, dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Das, was die Propheten in den Schriften vorhergesagt haben, ist nach dem Bericht von Johannes eingetroffen, das ist wahr geworden. Und damit ist nicht nur der Bericht von Johannes wahr, sondern auch das, was Jahrhunderte im Voraus von Mose, von Zacharia und von David prophezeit wurde. Johannes hat es gesehen, wie es wahr geworden ist, und er hat es bezeugt. Das heißt, wir sollen nicht nur dem Johannesevangelium selbst glauben, sondern wir dürfen auch den Schriften glauben, weil Johannes uns bezeugt, dass wahr ist, was sie vorhergesagt haben. Und die letzte Tatsache, die wir glauben sollen, ergibt sich aus dem Bericht von Johannes und den zitierten Stellen aus dem Alten Testament. Diese Tatsache bringt Paulus im 1. Korinther 5, Vers 7 auf den Punkt, wo er schreibt, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet, Christus. Jesus wurde am Rüsttag vor dem Passa gekreuzigt. An dem Tag, an dem man vor dem Abend das Lamm für das Passafest schlachtete. Während die Lämmer gerade im Tempel geschlachtet wurden und darauf geachtet wurde, dass ihnen kein Knochen zerbrochen wird, schlachtet Gott seinen Sohn als unser Passahlamm. Und jetzt versetz dich bitte noch einmal zurück in die Nacht von damals, als deine Eltern dich um Mitternacht aus dem Bett gezerrt haben und ihr fluchtartig das Land Ägypten verlassen habt. Du reist aus Ägypten aus an diesem Tag und dir wird vielleicht erst unterwegs auf dieser Reise bewusst, was da eigentlich gerade passiert ist. Viele deiner ägyptischen Altersgenossen sind gerade getötet worden. Du bist verschont geblieben. Das Schwert des Engels ist an eurer Haustür vorbeigezogen, weil er das Blut des Lammes an dem Holz gesehen hat. Du durftest am Leben bleiben, weil dein Vater um deinetwegen das Lamm geschlachtet hat. Und dieses Lamm ist Jesus Christus für uns geworden. Jesus Christus ist unser Passahlamm, welches unser Vater im Himmel für uns schlachten ließ, damit wir Leben haben. Dies ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das sollen wir glauben. Glaube das, damit du Leben hast in seinem Namen. Amen.